Das Köln-Ding der Woche. Der Podcast zur schönsten Stadt der Welt. Präsentieren euch der Uli
und der Frank.
Ahoi, ihr Hobbykapitäne und Flussschifffahrtsexperten. Gut erkannt, ihr Skipper und Laichmatrosen, heute widmen wir uns dem schönsten Fluss der Welt. Wie lang ist der schönste Fluss der Welt?
358 Kilometer.
Der Rhein ist 1232.
Ja, aber in Deutschland.
7.
Aber in Deutschland.
Auch in Deutschland. Er lügt. Wobei, präziser ist eigentlich, dass es gar nicht um diesen Fluss geht. Es geht nur am Rande um den Rhein, denn wir sprechen heute über Dilettantismus, Verschwendung und Jod gemeint ist nicht unbedingt Jod gemacht.
Wir sprechen über Köln.
Ne? Und in unserer Kajüte der MS Kölle begrüße ich den ersten Offizier, unseren Steuermann in den rauen Seen der Podcast-Meere, Smoothie Uli.
Mir gegenüber sitzt der Hauptverantwortliche des Kölner Operndesasters, der Polier der Nord-Süd-U-Bahn und Bauleiter des Domhotels, Frank Mausbach, besser bekannt als Bob, der Kölner Brückenbaumeister.
Wir haben in Köln derzeit nach EU-Vorgaben genau zwei Häfen. Das ist der Nieler und der Godorfer Hafen. Die anderen, das sind nur so Häfchen. Um 1780 rum gab es wahrscheinlich noch ein paar mehr, aber einer war ein ganz besonderer Hafen. Es war der Sicherheitshafen, der aber mit Sicherheit nie alles andere, aber kein Hafen war. Aber starten wir mal anders. Leven Uli, erklär uns doch mal, welche Merkmale muss ein städtisches, also kölsches Bauprojekt aufweisen, um als gänzlich missglückt bezeichnet zu werden?
Also wir sind ja hier in Köln. Da kennen wir uns mit solch missglückten Dingen leider recht gut aus. Und wer sich richtig gut auskennt, ist Mario Kramp. Der war mal Leiter des Kölnischen Stadtmuseums. Und der hat mal eine Liste gemacht von Merkmalen, die ein Bauprojekt aufweisen muss, damit es als gänzlich misslungen bezeichnet werden kann. Und diese Liste ist sehr lang. Lehnt euch zurück, nehmt euch eine Flasche Rotwein, es kann ein bisschen dauern. Ewiges Gerangel um Finanzen. Geschönte Kostenschätzungen, mangelnde Entschlusskraft, Unübersichtlichkeit der Verantwortlichkeiten, Dauer von Ausschreibungen und Fehlentscheidungen bei der Vergabe, Planungsfehler, Bau- und Materialmängel, unseriöse Firmen, gegenseitige Schuldzuweisungen, Wechsel in der Bauleitung, Lobhudelei bei der Grundsteinlegung, gefällt mir besonders gut, und langwieriges Herumdoktern an der eigentlich missglückten Konstruktion. Und alle, die jetzt denken, wir würden heute über die Oper reden, nein. Aber auch auf die trifft das alles zu.
Ja, wir sprechen über den Sicherheitshafen. Es begab sich im Jahre, man lasst euch auf der Zunge zergehen, 1784 hatten wir ein verheerendes Hochwasser inklusive eines Eisganges. Ein Eisgang ist, wenn Schollen auf dem Eis schwimmen gegenüber Packeis, das ist fest. Also es treiben Schollen darauf.
Da kommen Eisschollen, die sind so groß wie ein VW Käfer und die werden vom Rhein angetrieben, die wie Mühlsteine mähen die alles nieder. Es war also ein riesen Drama und unter anderem auch die komplette Kölner Schiffsflotte hat's zerbröselt.
Ja, und die Hafenanlage im damals noch eigenständigen Mühlheim. Die Rheinschiffer forderten daraufhin die Stadt etwas zum Schutz ihrer Schiffe und Angehörigen zu tun. Verständlich. Im Übrigen deckte sich das mit den militärischen Interessen der französischen Besatzungsmacht, die ihre eigenen Schiffe ja auch schützen wollten. So forderte man den Bau eines Schutzhafens. Übrigens jetzt keine Weltneuheit, die jetzt wir in Kölle erfunden haben. Nein, denn in Mainz und erschreckenderweise in Düsseldorf gab es bereits einen solchen Schutzhafen.
Bei uns war es kein geringerer als Kaiser Napoleon höchstpersönlich am Dreikönigstag 1811, für die, die nicht aus Köln kommen, nicht wissen, wann das ist der 6. Januar, hat er persönlich den Bau eines Sicherheitshafens in Köln befohlen. Der sollte da, wo heute der Theodor-Heuss-Ring endet, und eigentlich so Ecke Ebertplatz ungefähr, also heutiger Ebertplatz, da sollte der reingebaut werden. Das war dann außerhalb der damals noch mittelalterlichen Stadtmauern. Und so konnte man diese Fläche da relativ gut nutzen, direkt am Rhein. Logischerweise, ein Hafen muss natürlich da sein, außerhalb der Stadtmauer, weil ansonsten wäre kein Platz da gewesen.
Ja, in der Nähe des Hafens liegt das Kunibertstürmchen, Teil des mittelalterlichen, der mittelalterlichen Stadtmauer. Daher wurde der Sicherheitshafen auch Türmchenshafen genannt und weitere Namen waren auch der Napoleonhafen oder der Franzosenhafen. Also voller Hoffnung, dass die Bauarbeiten schnell erledigt wären, berichtete das Journal de la Ruhr in seiner Ausgabe vom 21. April 1812. Die Arbeiten am Sicherheitshafen werden mit so viel Tätigkeit vorgesetzt, dass man sie künftiges Jahr beendet.
Das kommt einem alles irgendwie bekannt vor. Wie viele Eröffnungstermine des Domhotels hatten wir schon? Wie viele Eröffnungstermine der Oper hatten wir schon? Warum immer nächstes Jahr? Immer nächstes Jahr. Also das war schon 1812, ehrlich gesagt, so.
Ja, zwar wurde 1811 mit den Vorarbeiten gestartet und schon mal eine Hafenmauer und eine Hafeneinfahrt errichtet. So konnte mit allem Pomp inklusive Volksfest und Feuerwerk alles, was das Kölsche Herz begehrt, am 10. November 1812 feierlich der Grundstein des Hafenbauwerks gesetzt werden.
Und dann war es auch der Präfekt des Departements Rhein, Jean-Charles François de la Ladoucette, der erklärte auf dem feierlichen Bankett zur Grundsteinlegung dann auch mit ziemlich markigen Tönen: Am 10. November 1812, im 8. Jahr der Regierung Napoleons des Großen, Kaiser der Franzosen, wurde der erste Stein gelegt für dieses Bauwerk, errichtet für die Sicherheit und die Wohlfahrt des Handels auf dem Rhein mit Unterstützung der kaiserlichen Freigebigkeit der Gelder der Stadt und des Kölner Handwerks.
Gut, der Deal war, die Stadt bezahlt die Baukosten von circa 750.000 Francs, darf dafür allerdings die Hafengebühren behalten. Der Kölner Handel hatte sich an der Finanzierung des Sicherheitshafens auch beteiligt. In den Nachrichten des Ruhr-Departements vom 18. Januar 1811 wird darauf hingewiesen, dass die Handelskammer dafür ein Darlehen in Höhe von 250.000 Francs bereitstellt.
Jetzt wurde der Sicherheitshafen tatsächlich 1813 eröffnet. Wobei, das ist jetzt ein bisschen geschönt, ehrlicherweise. Das war eigentlich nur ein Provisorium. Da gab es kein Kai, keine Hafenanlagen und das ganze Ding war auch noch nicht mal tief genug ausgebaggert und auch eine Brücke über die Hafeneinfahrt, die fehlte schlichtweg. So hätten rein theoretisch da auch nur 70 Schiffe reingepasst. Eigentlich sollten 190 Schiffe da anlegen können. Aber selbst diese 70 waren definitiv nie da. Der Hafen, der ist einfach total runtergekommen, der wurde nie gepflegt. Es war einfach ein ziemliches Baudesaster.
Ja, als 1814 die Franzosen dann abzogen, übernahmen die Preußen mit dem Hafen ein, ich zitiere, ärgerliches Flickwerk aus Geldmangel, nur notdürftig instand gehalten. Also, weil also ständig Geld fehlte, mir klingelt's in den Ohren, gab es auch 1820 noch keine Brücke über die Hafeneinfahrt. Als Kompromiss wurde beschlossen, eine provisorische Brücke aus Holz zu errichten.
Man hat das Holz dann gekauft, aber was ist damit passiert?
Mangels Baugenehmigung verrottete dieses allerdings ungenutzt. Erst im Jahre 1830 wurde eine einfache Klappbrücke über die Hafeneinfahrt errichtet. Im Jahre 1840 wurde das Hafenbecken noch einmal vertieft. Nach nun guten 56 Jahren von Anforderungen über Planung und Umsetzung setzen wir dem Ganzen noch das Narrenkäppchen auf.
Das Narrenkäppchen ist nämlich, und das ist jetzt irgendwie mal wirklich unglaublich, die vollkommen falsch konstruierte Hafeneinfahrt. Also sagen wir mal so, wenn man irgendwo mit einem Auto auf einen Parkplatz fährt, kann man gerne mal so eine 90-Grad-Kurve fahren. Das ist kein großes Problem. Mit einem Schiff eine 90-Grad-Kurve auf dem Rhein, auf dem fließenden Gewässer zu fahren, ist relativ schwierig, weil die Hafeneinfahrt, die stand senkrecht, tatsächlich senkrecht zum Hafen, zum Rhein. Das heißt, man hätte irgendwie diesen Bogen fahren müssen im fließenden Gewässer, um dann in diese 90-Grad-Kurve da reinzukommen mit dem Schiff. Und das ganze Ding war auch noch im Übrigen zu eng. Also eigentlich war das mal komplett für den
Purpose. Danke. Also faktisch unbrauchbar. Ne? Auch die Rheinschifffahrtskommission bescheinigte, dass der Kölner Sicherheitshafen ganz unzulänglich und untauglich sei und der Bau eines ordentlichen Sicherheitshafens erforderlich ist.
Im Übrigen sind die Schiffe dann auch noch gewachsen in der Zeit, weil auf einmal kam die Dampfschifffahrt auf. Aber auch diese Schiffe hätten diese Kurve da rein einfach schlichtweg nicht geschafft. A, wegen dem fließenden Gewässer, B, waren die noch größer und C, war diese Hafeneinfahrt schlichtweg zu klein. Wer sowas konstruiert, das frage ich mich allerdings jetzt auch.
Ja, ich finde vor allen Dingen auch völlig beschämend, dass 60 Jahre vorher es das ja in Mainz und in Düsseldorf schon gab.
Ja, und man wusste doch, dass so ein Schiff nicht einfach mal eben die Handbremse zieht und rechts abfahren kann. Das weiß ja sogar ich als Smoothie.
Das ist gut. Als Alternative entstand jetzt der Rheinauhafen. Dieser hat eine deutlich breitere Einfahrt, ist mehr als 21 Meter breit. Und die Hafeneinfahrt liegt in einem deutlich flacheren Winkel zum Rhein.
Das müsst ihr euch mal angucken, dann sieht man das nämlich. Das ist kein 90-Grad-Winkel, sondern man kann da sehr entspannt reinschippern in den Rheinauhafen. Fakt war, als der Sicherheitshafen so halbwegs fertiggestellt war, hat man festgestellt, das funktioniert alles nicht und hat den Rheinauhafen gebaut. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja Gaga, ist das.
1894, 1895 ungefähr haben die letzten Schiffe wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendwie
Ruderboote
oder was, den Sicherheitshafen als letztes genutzt. Und das Hafenbecken versandete zunehmend und wurde zu einem Tümpel. 1896 entschloss man sich dann, die Anlage komplett aufzugeben und das Hafenbecken wurde verfüllt. Mit dem Abriss der Stadtmauer und der damit einhergehenden Stadterweiterung wurde der ehemalige Hafen zur größten Parkfläche entlang der Kölner Ringe umgewandelt.
Gut. Ja, das ist ja mal was Positives eigentlich. Ja. Das könnt ihr euch auch übrigens mal angucken gehen, wenn man sich orientieren will. Das ist ziemlich genau auf Höhe der Bastei. Da sieht man das. Wenn ihr an der Bastei dann links statt einwärts geht, dann stellt ihr fest, da ist ein recht schöner Park. Da ist ja nicht so unendlich viel Grün an dieser Stelle. Und das ist eigentlich schon ganz gut gemacht, hat aber wieder wie in Köln üblich einen Haken. Und dieser Haken heißt Ebertplatz und auch das Klientel, was sich am Ebertplatz rumtreibt, weil...
Die sind ja immer gern am Hafen.
Die sind ja... Naja, sagen wir mal so, der Ebertplatz ist Kriminalitätspunkt, ja, vielleicht Nummer 1 könnte sein in Köln, vielleicht mit dem Neumarkt zusammen, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall auch Drogenumschlagplatz und die Dealer und Junkies, die nutzen dann den angrenzenden Park, um da auch irgendwie ja abzuhängen und sonst was. Und das ist jetzt nicht schön dann, zumindest in der Richtung Ebertplatz an der Stelle.
Naja, trotzdem ist aus dem, sage ich mal, Desaster, was sich ja über Jahrzehnte gezogen hat, dann doch nochmal was einigermaßen städtebauliches, womit man was anfangen könnte, also ein Park entstanden. Jetzt haben wir aber noch eine Sache, die, sage ich mal, daraus erwachsen ist. Bei der Verfüllung des alten Hafenbeckens wurde gleichzeitig ein noch heute genutztes Abwassersystem gebaut. Teil dieses Abwassersystems ist der seit 2004 unter Denkmalschutz stehende Kronleuchtersaal. Uli, warst du da schon mal?
Ja, ich war da schon mal drin und habe da auch mal ein Kammerkonzert gehört.
Gerochen.
Ich konnte es allerdings nicht genießen, weil das ist, also ich muss mir so vorstellen, das ist ein ziemlich großer Raum, so halbrund zugemauert aus Backsteinen und da fließen wie so Kanäle da entlang und diese Kanäle sind offen und diese Kanäle sind Abwasserkanäle und so riechen die dann auch. Und je nachdem, wie lange es nicht mehr geregnet hat und wie wenig Wasser da drin ist, riecht auch was stärker. Ich nehme mal an, ich habe damals keinen sehr guten Zeitpunkt erwischt. Die haben da so kleine Säckchen verteilt, so da konntest du dir so Kräuter unter die Nase halten. Ich weiß nicht genau, was das war, Lavendel oder so, weil das hat meinen Kunstgenuss doch erheblich gestört. Aber dieser Kronleuchtersaal ist irgendwie, ja, das ist halt das Nonplusultra. Alle wollen den mal gesehen haben. Der heißt übrigens deswegen Kronleuchtersaal, weil in diesem Raum mit diesen Kanälen hängt oben tatsächlich ein Kronleuchter. Angeblich hat man den aufgehangen, als der Kaiser gekommen ist, sich die ganze Anlage mal anzugucken. Ob das stimmt, weiß keiner mehr.
Ja, ich denke, das wäre ein Geschenk vom Kaiser Wilhelm II. Gewesen.
Ja, ich glaube, das ist alles.
Aufgrund unserer großen Wertschätzung zum Kaiser haben wir den einfach in der Kanalisation aufgehängt.
Ich kann mir das ehrlicherweise nicht vorstellen, dass ein Kaiser einen Kronleuchter verschenkt, um den an der Kacke aufzuhängen. Das ist irgendwie nicht so richtig passend.
Gut, aber die Stadtentwässerungsbetriebe Köln bieten kostenlose Führungen an. Also wer da gerne mal reinschauen bzw. riechen möchte, ist da gut aufgehoben. Wer den Kronleuchtersaal besuchen will, kann sich gerne auf der Webseite der Stadtentwässerungsbetriebe Köln über die Termine...
Wir packen den Link mal in die Shownotes.
Ganz genau. So, ich habe noch ein kleines Fazit zu dieser Folge. Es zieht sich wie Kaugummi durch die Jahrhunderte, die Stadt Köln und öffentliches Bauen passt nicht so wirklich zusammen. Kann man das so festhalten?
Und wir können dafür x Beispiele nehmen und mit Grausen habe ich zur Kenntnis genommen, dass der Stadtrat jetzt die Ost-West-U-Bahn bauen will.
Ja.
Und ich, das Blöde ist auch noch, wir beide werden die nicht mehr nutzen können. Der Yannick Unser blutjunger Tontechniker wird da vielleicht noch in späteren Jahren, in Rentenalter, das Ding noch nutzen können. Wir beide werden es nicht mehr nutzen können. Ja. Wir Kölner können nicht bauen. Punkt, fertig. Ja. Und der Sicherheitshafen hat es gezeigt.
Ja, der Deutschlandfunk hat es eigentlich mal ganz gut auf den Punkt gebracht. Köln zwischen Schunkeln und Scheitern. Tschüss.
Das war die neueste Folge vom Köln-Ding der Woche. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, folgt uns auf Instagram und Facebook und auf TikTok. Da sind wir unter das Köln-Ding zu finden. Auch auf Podigy sind wir natürlich zu finden, weil es da unseren Podcast gibt. Und auf Spotify, Apple, RTL Plus, überall da, wo es Podcasts gibt.